In der heutigen Folge des Audiobeweis sprechen wir mit Schiedsrichter Julian Weinberger über die vergangenen Wochen im österreichischen Schiedsrichterwesen, über die Aktion Schiedsrichter ist gleich Mensch. Aber wir gehen noch weiter zurück. Wir sprechen über seinen Werdegang und machen auch einen Blick in die Zukunft. Was ist wichtig in Zukunft für die österreichischen Schiedsrichter? Wo muss angesetzt werden, damit das Ziel erreicht wird, dass wieder ein Österreicher in der Champions League pfeift?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 257.
Herzlich willkommen zum Audiobeweis, dem Sky Sport Austria Podcast. Heute mit einem Gast, dessen Beruf aktuell in aller Munde ist. Und wir reden nicht über den Polizisten Julian Weinberger, sondern wir reden über den Schiedsrichter Julian Weinberger. Servus Julian.
Servus, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Außerdem ist heute der Mann am Start, der Instagram aktuell mit süßen Dackelbaby-Fotos füllt, Marc Janko. Hi Marc.
Servus in die Runde.
Und wenn es einen Ehrenprofessor-Titel für die österreichische Fußball-Bundesliga gäbe, dann würde er schon längst Professor Martin Konrad heißen. Hi Martin.
Na, puh, so viel Lob in der Früh. Es fängt ja runter.
Ja,
damit lieber Instagram-Fotos von Dackeln, muss ich sagen.
Damit wir gleich gut reinstarten in den Podcast. Julian, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gehen wir gleich rein mit dem aktuellen Thema. Die Aktion Schiedsrichter ist gleich Mensch, die von den österreichischen Schiedsrichtern gestartet wurde. Woher kam die Idee? Wer hatte die Idee? Und warum ist sie dann so ausgefallen, wie sie dann am Ende umgesetzt wurde?
Also die Idee kam eigentlich durch uns Schiedsrichter. Es haben sich die FIFA-Schiedsrichter mit ein paar anderen arrivierten Schiedsrichtern und Assistenten ausgetauscht, nachdem das Statement vom ÖFB in der Bundesliga veröffentlicht wurde. Und wir in der Meinung waren, dass das in dieser Sache, wie es jetzt da im Abgelaufen ist, zu wenig war. Und deswegen haben wir uns einfach kurz geschlossen, ein bisschen beraten und haben dann auf Eigeninitiative gesagt, dass wir da noch ein anderes Zeichen setzen wollen. So ist das Ganze abgelaufen.
Martin, du als Kenner der Szene, dass Schiedsrichter sich zu so einem Schritt entscheiden, ein Schritt, der jetzt quasi eigenständig ist, der nichts mit dem ÖFB oder mit der Bundesliga zu tun hat, zeigt das, wie prekär die Lage aus Sicht der Schiedsrichter ist?
Ja, ich glaube, das kann man deutlich mit Ja beantworten, denn da gehört ja dann trotzdem nicht eine Initiative dazu, eine gewisse Solidarität, auch das ist ja nicht immer selbstverständlich, und dann eben auch eine gewisse Unzufriedenheit. Dass man den Eindruck wahrscheinlich hat, in dem Fall, und den Weinberger wird es wahrscheinlich dann auch bestätigen, dass es vielleicht mehr Unterstützung von den sogenannten, unter Anführungszeichen, Vorgesetzten, in dem Fall die Schiedsrichter unterstehen ja dem österreichischen Fußballbund, geben könnte, dass es vielleicht auch mehr Verständnis von der Bundesliga geben könnte, wo man ja Partner ist und von den dementsprechenden Gremien. Und am Ende natürlich aber auch vielleicht auch ein Hilferuf, um auch mitzuteilen den Fans, aber auch vielleicht anderen im Verein tätigen Menschen, dass die Situation teilweise eskaliert. Und um es kurz zu machen, ich finde es insofern gut, dass etwas getan wird, weil die Alternative wäre ja, dass man so lange zuschaut, bis was passiert. Und dann werden natürlich alle einer Meinung sein. Und ich glaube, man muss eben vorab schon vielleicht auch eben sensibilisieren.
Marc, du betonst immer wieder in deinen Expertisen, wenn man Leistungen von Spielern beurteilt, dass das teilweise ein junger Mensch ist und kein junger Spieler. Also das ist teilweise ein Satz, den du gerne verwendest, wenn der einen Fehler macht. Geht das manchmal in deinen Augen verloren, dass eben ein Schiedsrichter auch ein Mensch ist?
Ja, also zunächst einmal alles, was der Martin gesagt hat, kann ich zu 100% teilen und unterstütze ich auch. In dem Fall, es ist so, dass ich mir bewusst bin, dass der Job des Schiedsrichters, natürlich auch der des Polizisten, aber heute konzentrieren wir uns auf die Rolle des Schiedsrichters, eine unglaublich schwierige Beschäftigung ist, weil Beruf ist es ja noch nicht in Österreich, das muss man auch sagen, was uns zu den Rahmenbedingungen führt. Ich glaube, da könnten wir in Österreich einiges besser dastehen, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann ist das ungenügend meines Erachtens nach, wenn man vom Profifußball reden und dann sich dann zu Gemüte führt, welche Rahmenbedingungen die Schiedsrichter in Österreich haben, dann ist das alles andere als gut. Ich glaube, da ist mal der erste Punkt, wo man ansetzen muss. Natürlich, sobald es in eine persönliche Diffamierung geht oder eine Hetze geht, dann ist das natürlich auch ein absolutes No-Go, keine Frage. Das ist, glaube ich, da müssen wir alle gemeinsam auch aufstehen und uns stark machen für die Schiedsrichter. Nichtsdestotrotz ist es am Ende des Tages auch eine Beschäftigung in der Öffentlichkeit und die wird nun mal öffentlich auch diskutiert und kritisiert. Und da muss man halt auch ganz klar sagen, da gibt es halt viele, viele Dinge, die in den letzten Wochen oder eigentlich speziell seitdem der VAR auch eingeschaltet worden ist oder installiert worden ist, die dazu geführt haben, dass das Verständnis für Fehler auch um einiges zurückgegangen ist, weil jeder sich erwartet hat, jetzt haben wir die perfekte Lösung, jetzt darf es keine Fehler mehr geben und sie passieren aber trotzdem. Und das ist möglicherweise auch irgendwo ein Brandbeschleuniger im Vergleich zu früheren Zeiten, dass die Leute da auch weniger Verständnis haben. Ich muss ehrlicherweise sagen, ab und zu ich auch, ich nehme mich da auch nicht selber raus, weil ich eben ab und zu auch, es fehlt auch mir das Verständnis, wenn man die Bilder dann nachher sieht, dass es dann trotzdem anders bewertet wird. Deswegen finde ich es auch wichtig und toll, dass der Julian heute hier teilnimmt beim Podcast, dass auch immer wieder mal Schiedsrichter, wie es bei unseren letzten Sendungen gewesen ist, auch Einblicke geben, weil auch das hilft im Verständnis für die Zuschauer, dass man auch mal sich als Schiedsrichter erklärt nach einem Spiel oder in dem Fall, wie es jetzt bei der Sendung war, während des Spiels, dass die Leute auch merken, das ist eine brutal schwierige Aufgabe, die Jungs da zu leisten haben. Und dann fällt es vielleicht ein bisschen leichter, Verständnis dafür aufzubringen.
Jetzt ist das natürlich ein relativ schweres Thema, gleich am Anfang eines Podcasts, der eigentlich sonst eine recht lockere Gesprächsrunde ist. Da habe ich mir gedacht, wir machen das gleich am Anfang weg, damit es dann nachher hinten raus noch ein bisschen lockerer wird. Julian, die Sachen, die Martin Konrad angesprochen hat, das fehlt vielleicht an Unterstützung und deshalb hat es auch diesen unter Anführungszeichen Hilferuf gegeben. Gab es schon Reaktionen der zuständigen Gremien, sage ich jetzt mal, auf diese Aktion oder ist das eigentlich dann versandet?
Reaktionen, also ich habe mich gestern in Vorbereitung auf die Sendung noch mit dem Ali Hoffmann ausgetauscht, ob es von Seiten der Liga irgendwelche Reaktionen gegeben hat. Er hat mir nur mitgeteilt, dass er einfach eine Einladung zur nächsten Bundesliga-Aufsichtsratssitzung bekommen hat. Das ist dahingehend die einzige Reaktion. Die Reaktion, die wir Schiedsrichter selber bekommen haben, die, muss ich sagen, war schon sehr, sehr positiv. Und ich hätte eigentlich die Resonanz auch nicht so erwartet, weil es war eigentlich in allen großen Medien des Landes vertreten. Und war für uns natürlich schon eine coole Sache, eben mit diesem Statement, dass das so eine Breite einfach bekommen hat. Weil angesprochen ist die Unterstützung von Seiten des ÖFB. Da möchte ich schon für den ÖFB eine Lanze brechen. Speziell die letzten 2-3 Jahre ist dahingehend schon viel passiert. Seit der Ali Hoffmann gemeinsam mit dem Viktor Kasai, aber auch unter den Vorsitzenden Günter Benke, da jetzt das Ruder übernommen haben, ist da eigentlich schon eine deutliche Entwicklung zu sehen. Im Vergleich zu anderen Nationalverbänden ist natürlich noch viel, viel zu machen. Aber ja, der Viktor oder auch der Ali haben das eh schon öfters angesprochen. Das geht halt nicht von heute auf morgen. Aber wenn ich das so beobachte, wenn ich da auf diesen UEFA-Kursen bin, wo die ganzen Elite-Schiedsrichter sind, man merkt schon, dass wir aufholen, auch im Zuge der Rahmenbedingungen. Es ist noch viel zu machen, aber mir ist wichtig, für den ÖFB in den Land zu brechen, dass da einfach jetzt wirklich was weitergeht.
Da möchte ich nur präzisieren, das ist nachvollziehbar, aber ich glaube, also meine Meinung ist ja da eher dann schon darüber hinaus. Ja. Der ÖFB besteht ja nicht nur aus dem Schiedsrichterdepartement, sondern der ÖFB hat ja auch noch höherstufige Vertreter. Und das sind nicht nur Ehrenamtliche, sondern auch Angestellte. Und da sind ja auch die Schiedsrichter angegliedert. Und mir ist schon klar, das ist auch jetzt für Julian Weinberger nicht so einfach, auch das klar herauszuarbeiten. Aber es ist, tut ja immer gut, wenn man irgendwie öffentlich auch eine Unterstützung bekommt. Das ist das eine, was ich sagen will. Und das zweite, auf den Markt noch Bezug nehmen, beziehungsweise ergänzend. Ich meine, der Markt kritisiert, ich kritisiere, das ist ja unsere Aufgabe. Und ich glaube, kein Schiedsrichter hat ein Problem, wenn ein Trainer oder ein Spieler oder ein Sportjournalist im Nachhinein sagt, ein harter Ausschluss oder ganz konkret eine Szene vielleicht auch anders sieht. Und das geht's nicht. Worum es geht, ist, dass Schiedsrichter, wie sie sich selbst bezeichnet haben, als freiwillig sind, beziehungsweise in sozialen Medien oder auch direkt bedroht werden oder mit Bechern beworfen werden oder Ähnlichem. Ich glaube, da müssen wir einfach ganz konkret unterscheiden. Es geht um Gewalt, die da angedroht wird. Und ich glaube, da sind wir uns ja dann alle einig, das ist einfach nicht tolerierbar.
Das war... Bitte, Julian.
Ja, genau, Martin. Das war eigentlich der ausschlaggebende Grund auch für das Statement, weil, dass unsere Entscheidungen kritisiert werden, analysiert werden, das ist in Ordnung. Da der Marc hat das auch richtig gesagt, der Kritik stellen wir uns auch und damit haben wir auch kein Problem. Aber wie es in dem Fall jetzt nach diesem schon oft zitierten Sturm-Austria-Spiel war, das war einfach deutlich, deutlich drüber, dass es eben in dem Fall ins Privatleben des Schiedsrichters eingedrungen ist. Und ich tue mir da, also schwer ist das falsche Wort, aber ich war erst vor kurzem, also ein bisschen mehr als im Jahr, bei einem Spiel in Griechenland eingeladen, bei Panathinaikos Athen Olympiakos. Weißt du da eben auch, der Martin weiß es sicher, der Marc vielleicht auch, Probleme gibt mit den Schiedsrichtern. Jetzt nicht, dass die Schiedsrichter schlecht sind, aber das Vertrauen in die Schiedsrichterszene ist jetzt nicht so vorhanden. Das Spiel lief gut und nach dem Spiel habe ich mich mit den vierten Offiziellen ausgetauscht und das war ein Grieche, ein netter Kollege. Und ich habe gesagt, einfach, ja, mein persönlicher Wunsch wäre es, dass es die Schiedsrichter in Griechenland, diese Top-Spieler, dort wieder pfeifen können. Und er hat mir da geantwortet, und ich war total überrascht, nein, er will eigentlich dieses Spiel gar nicht pfeifen, weil er hat einfach die Angst, wenn er einen Fehler macht, dass seine Familie, dass er eine Woche das Haus nicht verlassen können. Und das hat in mir schon was ausgelöst. Weil ich dachte, dass, also wenn in Deutschland solche Zustände sind, und wir reden von Griechenland, das ist in Europa, ja, will ich halt absolut verhindern, dass es bei uns auch in die Richtung geht. Und eben bei dem Fall beim Sebastian ist es ins Privatleben eingedrungen und ja, da muss man halt ganz klar aufzeigen, dass das nicht in Ordnung ist.
Das definitiv, Julian und Sie hatten ja dann, um vielleicht wieder ein bisschen sportlich zu werden, danach das Spiel Sturm gegen Salzburg unter Kontrolle, kann man ja auch durchaus so sagen. Da gibt es auch eine Zuschauerfrage, nämlich der Philipp Hase möchte wissen, ob sie Angst hatten, Fehler zu machen aufgrund der Vorkommnisse, die da ein paar Tage vorher passiert sind beim Spiel Sturm gegen Salzburg, ob das irgendwie im Hinterkopf mitspielt, weil halt die Stimmung so aufgeheizt ist aktuell.
Nein, Angst überhaupt nicht. Grundsätzlich das Spiel, ihr habt es ja alle mitverfolgt, lief ja sehr gut. Ich habe es im Interview bei mir Kühne auch gesagt, also das war eigentlich ein richtig angenehmes Spiel zu pfeifen. Angst überhaupt nicht. Das Einzige, wovor ich im Vorhinein vielleicht ein bisschen Befürchtung hatte, dass es vielleicht zu Situationen kommen könnte, wo es eben nicht ganz klar in der einen oder anderen Richtung ist. Also hätte ich jetzt im Spiel zum Beispiel einen klaren Strafschuss übersehen, ja, dann nichts leichter als das. Der Videoschiedsrichter hätte mich rausgeholt, ich hätte ihn korrigiert, aber ihr wisst das selber, es gibt halt oft Situationen, die nicht hundertprozentig klar sind, wo es eben 70% sagen ja, 30% sagen nein. Ja, genau vor solchen Situationen habe ich ein bisschen Befürchtung gehabt, dass das vielleicht, dass die ganze Spielleitung ein bisschen zerstört ist, das übertriebene Wort, aber ihr wisst, wie ich es meine. War dann in dem Fall zum Glück nicht so, aber Angst, auf die Frage bezogen, Angst war jetzt keine vorhanden.
Ja, ich wollte nur sagen, es geht ja nicht immer nur um Fehler, um klare, weil das wissen wir alle, da gibt es einen Videoschiedsrichter und selbst wenn der das nicht sieht, dann sind es Fehler und über die kann man auch reden. Es geht ja sehr oft einfach um die Wahrnehmung, wenn eine Mannschaft etwas anders sieht als die andere oder die Fans der anderen Mannschaft und deswegen ist es ja dann sehr oft, dass es die Kritik oder in dem Fall diese unglaublichen auch Anschuldigungen ja eigentlich nicht einmal begründet sind, sondern einfach nur subjektiv wahrgenommen werden von der einen Seite. Und das war auch beim Sebastian Gieshammer der Fall. Ne? Da reden wir jetzt nicht darüber, der hat klare Fehler gemacht, sondern für die einen war es okay und für die anderen war es nicht okay, aber nur aus deren Sichtweise, aber jetzt vom Regulativ her sehr wohl. Das heißt, da muss man ja noch einmal unterscheiden, dass es ja hier eigentlich auch der Menschenverstand sagt, okay, ich bin vielleicht nicht einverstanden, aber eigentlich ist es trotzdem korrekt oder zumindest nicht falsch. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt.
Marc, Fußball ist natürlich ein hochemotionaler Sport. Du selber kennst den aus erster Hand bestens als Spieler. Diese Thematik, mit der sich Sebastian Gieshammer auseinandersetzen musste, eben diese persönlichen Beleidigungen, die dann auch ins Private gehen. Du warst jahrelang im Fußball unterwegs, hast jetzt auch mal bessere, mal schlechtere Zeiten gehabt, wie es halt einfach in einem Leben eines Hochleistungssportlers einfach ist. Hast du auch sowas in der Art erfahren? Wie bist du mit solchen Situationen umgegangen, wenn es denn so war?
Ja, also ich weiß nicht hundertprozentig bis ins letzte Detail, was jetzt dem Sebastian Gieshammer widerfahren ist, aber nochmal, also das lehnen wir alle, die in der Fußballwelt quasi beschäftigt sind, lehnen wir entschieden ab und muss man auch ganz klar sagen, rote Karte gegen Hass, Hetze, Gewalt, persönliche Diffamierung, ganz klar. Zu deiner Frage, natürlich habe ich auch sowas erlebt. Als Spieler bist du in solchen Phasen, wo es jetzt mal nicht so gut rennt, auch schnell einmal konfrontiert in Vereinen, wo auch die Emotionalität eine höhere ist. Stichwort Trabzonspor, da kommt schon vor, dass dann die Fans einmal überbordend sind. Speziell Social Media ist es, seitdem ich quasi Profi geworden bin, ist es auch relativ schnell auch mal ein Thema gewesen. Also dort gibt's überhaupt keine Begrenzungen oder Regeln. In dem Fall ist es ja gefühlt ein rechtsfreier Raum, wo sich Leute Sachen herausnehmen, weil sie unter dem gefühlten Deckmantel der Anonymität glauben, walten zu können. Also dort habe ich das jahrelang ständig erfahren. Ich habe mich dann irgendwann auch aus Selbstschutz quasi, habe mich dann die Kommentare auch gar nicht mehr durchgelesen, weil das einfach ja für die mentale Gesundheit, glaube ich, auch nicht förderlich ist. Also sowas habe ich definitiv erlebt, ja.
Um dieses Thema jetzt vielleicht endgültig abzuschließen in diesem Podcast, noch eine Sache, die wir aufnehmen wollen. Und zwar geht es ja auch um das Verhalten des Sturmpräsidenten, um Christian Jauch in dieser Aussendung. Auch wenn er gesagt hat, ja, das könnte jemand anderer auch gemeint sein, aber das war der klare Anlassfall. Julia, wie ist dann auch die Äußerung von Christian Jauch nach dem Thema im Sky-Interview bei Kollegen Jörg Kühne aufgenommen worden, bei den Schiedsrichtern, ein Präsident eines Vereins, der auch Aufsichtsrat bei der Bundesliga ist?
Ja, ich habe das Interview in der Halbzeit gesehen. Es ist nebenbei in der Kabine gelaufen. Ich muss sagen, da war ich auch vom Kopf her nicht so da, weil ich natürlich im Spiel drin war. Ich habe es nach dem Spiel nochmal angehört. Es hat schon ein paar Fragen offen gelassen. Ich möchte jetzt die Ausführungen sicher auch durch mich schwer, sie zu bewerten. Warum wird in der Ausführung den in dem Fall natürlich der Christian Jauch gemeint war, weil der Christian Jauch eben nicht der Sturmpräsident ist, sondern gleichzeitig auch stellvertretender Vorsitzender der Bundesliga, des Bundesliga-Aufsichtsrates und gleichzeitig auch im ÖFB-Präsidium ist. Und da schon eine gewisse Vorbildwirkung vorhanden ist und ihr werdet es mir hoffentlich recht geben. Ich könnte mich nicht erinnern, dass zum Beispiel der Watzke von Dortmund, der ungefähr die ähnlichen Funktionen hat, einmal nach dem Spiel von Dortmund auf ein Spielfeld gestürmt wäre und einen Schiedsrichter zur Rede gestellt hätte. Also ja, ich tue immer auch differenzieren zwischen Spielern, zwischen Trainern, zwischen Clubpräsidenten oder Clubvorsitzenden, weil der sitzt auf der Tribüne, der ist vielleicht so nicht so voll drin in Emotionen, möchte ich nicht absprechen, aber ja, das war der Grund, warum wir einfach in dem Fall den Herrn Jauch da natürlich mit dem Statement noch angesprochen haben. Ja, vielleicht kommt da noch was in den nächsten Tagen der Woche.
Ja, ich habe das auch für einen eher unglücklichen Auftritt gesehen. Und ich weiß nicht, ob dann in der Selbstreflexion der Christian Jauch, der übrigens heute seinen 60. Geburtstag feiert, vielleicht das auch dann noch etwas anders sieht. Da ist ihm mit ihm der Fan durchgegangen und trotzdem bin ich ganz beim Julian Weinberger. Da gibt es auch eine gewisse Vorbildwirkung. Und zwar nicht nur in dieser Multifunktionalität, wo er sogar als ÖFB-Präsidiumsmitglied natürlich sogar, wenn man so möchte, im weitesten Sinne für die Schiedsrichter mitverantwortlich ist. Das kommt sowieso dazu. Ich sage, das gilt für jeden Verantwortlichen. Auch in Andreas Schicker, wie er vor einem Jahr sich hingekniet hat. War das vor dir, Julian?
Ebner. Schiedsrichter Ebner.
Ja, Stefan Ebner war das, klar. Von mir war das mit dem leichten Rennblatt.
Genau. Ja, eben. All das ist nicht okay, weil ja dadurch die Emotionen auf den Tribünen noch mehr angehäuft werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass jeder, der in dieser Funktion ist, als Geschäftsführer, Sportdirektor und vor allem auch als Obmann oder Präsident, hat viele andere Möglichkeiten. Der hat zum Beispiel auch das Recht, mit einer Akkreditierung dann auch noch mit dem Schiedsrichter in der Kabine das Gespräch zu führen. Da wird sich kein Schiedsrichter verschließen auf einem Niveau, das okay ist. Aber ich muss nicht medial wirksam für alle in der Öffentlichkeit hier noch zusätzlich Öl ins Feuer gießen. Und das passiert, bestimmt könnte ich jetzt sagen, bei Hannes Kartnick beginnend hat Tradition, dass man über das Feld schreitet und dort versucht Einfluss zu nehmen, aber ist kein guter Stil und ist auch nicht notwendig. Und ich glaube auch nicht, dass das am Ende des Tages was bringt. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass der Julian Weinberger oder der Schiedsrichterkollege beim nächsten Mal deshalb anders, das soll ja aber nicht, aber sich deshalb beeinflussen lässt, um vielleicht andere Entscheidungen zu treffen.
Marc, Vorbildwirkung, großes Thema in der, ja, also Sachen, Martin angesprochen hat, man öffnet Tür und Tor für 20.000 Menschen im Stadion, oder?
brauchen wir nicht reden. Es hilft niemandem, speziell nicht den Schiedsrichtern, auch in der Bewertung danach. Wie es der Martin richtig gesagt hat, dann warte im Kabinegang auf den Schiedsrichter, wenn es dir so wichtig ist, mit ihm zu reden. Dann kannst du das auch noch mit ihm klären, wenn es dir so ein großes Bedürfnis ist, aber nicht medienwirksam aufs Feld stürmen und den eigenen Fans zeigen, ich setze mich ein für den Verein und bist aber gleichzeitig eben auch bei der Bundesliga oder beim ÖFB verbandelt. Das hat einen faulen Beigeschmack, hat mich auch gewundert, ehrlicherweise, dass das Halbzeitinterview, weil er ja doch als sehr besonnener und überlegter Mensch gilt und was ihn da geritten hat, kann ich nicht sagen, aber auch das fand ich nicht gut und finde ich nicht gut.
Dann würde ich vorschlagen, wir machen einen Haken unter das Vergangene und wollen auf die Zukunft blicken, Marc, und dann beginne ich doch gleich bei dir. Wo siehst du Verbesserungspotenzial im österreichischen Schiedsrichterwesen, als Außenstehender, als ehemaliger Spieler?
Ja, also du weißt, weil du das schon mit einem Grinser anmoderierst, da relativ schnell emotional wird, wenn es um das Thema geht. Und ich eben sehr oft, wenn ich im Studio dann Szenen am Bildschirm sehe oder wir sind im Regieraum, schaust die Spiele an und dann siehst du einfach Szenen, die einfach so eindeutig, ja, hundertprozentig für einen Ex-Spieler sind und wo es auch, wenn ich mich dann bei meinen Ex-Kollegen umhöre oder auch teilweise noch aktiven im Nachhinein, da gibt es keine zwei Meinungen und trotzdem wird es vom VAR immer dann anders gewertet. Und das ist halt so ein Punkt, wo mir dann eben auch das Verständnis fehlt. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die meisten nicht professionell gespielt haben, dass sie diese Intensität oder die Schnelligkeit oder auch diesen Sport nicht hundertprozentig verstehen, bei allem Respekt. Aber ich bin echt teilweise fasziniert, welche Entscheidungen da zutage kommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und das ist heute auch schon ein kurzes Thema gewesen, in gewissen Momenten fehlt mir auch irgendwo das Fingerspitzengefühl. Ich habe jahrelang international gespielt, vielleicht habe ich dann einen anderen Maßstab als der, der in Österreich gemessen wird. Aber Spitzenspiel konkret Sturm Graz gegen Austria, wo der Böwing die rote Karte bekommt, sage ich heute nach wie vor noch, das ist für mich eine übertrieben rote Karte, weil in dem Moment es von Ramftl viel zu viel draus gemacht worden ist. Und wenn du selber gespielt hast, dann weißt du sofort, das reicht nicht dafür, dass eine rote Karte zu geben ist, weil du dadurch so massiv in diesem absoluten Spitzenspiel Einfluss nimmst, dass dieses Spiel dann 60, 70, 80 Minuten mit einem Mann weniger über die Bühne geht. Das ist eine, ja, für mich auch irgendwo unverständlich. Ich habe das immer so erlebt als Spieler bei internationalen Spielen, der Schiedsrichter kommt her, Aitekin, Gräfe, kommen her, Marc, so schlimm war es jetzt aber nicht, oder? Komm, steh auf. Und dann nimmst du dieses Spieler wahr und dann weißt du aber auch, okay, die Latte für heute liegt ganz woanders als vielleicht wie in anderen Spielen. Und dadurch erziehst du die Spieler auch. Mir kommt vor, wir haben einfach auch bei uns in Österreich, und da nehme ich mich damals auch nicht aus, ich habe das damals genauso gemacht, ich habe das gewusst, das bringt meiner Mannschaft viel. Wir haben die Spielergeneration dazu erzogen, dass Schauspielern belohnt wird. Und das ist ein Punkt, der mich massiv stört. Nochmal, ich habe das damals auch gemacht, weil ich genau wusste, wenn ich mich jetzt fallen lasse und noch eine Pirouette mehr drehe, dann ist das für den, der das Foul gemacht hat, unvorteilhaft oder es wird dann noch bestärkte Strafe. Und wenn das Gleiche im Training passiert wäre, jetzt die Szene von Böwing gegen Ramftl, ja, ich glaube, der Ramftl wäre nicht einmal zu Boden gegangen, sondern der hätte einfach weitergespielt. Natürlich tut das weh, aber eine Tätlichkeit ist etwas ganz was anderes. Eine Tätlichkeit ist ein übermäßig hartes oder brutales Vorgehen gegen Gegner, Zuschauer, Mitspieler, ohne dass es um den Ball geht. In der Szene ging es eindeutig um den Ball, Ramftl hat ihn gesperrt und für mich ist das einfach zu hart und dass man sich dann immer auch aufs Regelwerk ausredet oder sagt, das Regelwerk gibt es her, sage ich, ja, okay, verstehe ich, aber die Schiedsrichter beweisen in jedem einzelnen Spiel, dass das Regelwerk auch nicht immer hundertprozentig eingehalten wird. Beispiel, wie oft passiert es, dass ein Torhüter den Ball länger als 8 Sekunden in den Händen hält, in jedem zweiten Spiel, und es wird einfach nicht gepfiffen. Fouls im 16er werden anders geahndet wie auf dem Rest des Spielfelds und da gibt's viele Regeln in der heutigen Fußballwelt, die zwar so im Regelbuch stehen, die aber nicht geahndet werden, weil eben das Fingerspitzengefühl da ist und weil das einfach dem Spielfluss nicht zuträglich ist. Und jetzt bin ich auch schon fertig. Nochmal, ich weiß, das ist ein brutal schwieriger Beruf und ich weiß, vielleicht wird's auch dazu beitragen, keine Ahnung, wenn man da auf sich mehr austauscht, mehr in der Kommunikation auch mit den Ex-Spielern geht oder vielleicht auch mal Ex-Spieler dazu holt, die das einfach besser bewerten können oder in einem Lehrgang Szenen durchgeht, weil mir fehlt da einfach viel zu oft auch der Bezug zur Realität und der Spielfluss oder die Integrität des Spiels leidet darunter für meine Begriffe.
Julian, was sagen Sie zu den Ausführungen von Marc?
Ja, der Marc, natürlich verstehe ich seine Sichtweise, ich verstehe die Sichtweise eines Spielers. Natürlich, wir Schiedsrichter, wir haben nicht auf dem Level gespielt, wie der Marc gespielt hat, also weit weg vom Profilevel, aber die meisten von uns kommen schon natürlich aus dem Fußballbereich. Ich selber habe auch Fußball gespielt, also ich weiß schon, wie sich ein Foul anfühlt. Konkrete Szenen, ja, es ist halt nicht so einfach. Speziell, wenn du als Videoschiedsrichter vor diesem Bildschirm sitzt, also ihr selber, wir hatten ja diesen Sky-Tag, wo Johannes, wo viele von euch dabei waren, ihr habt es miterlebt, wie es ist, zwar nur quasi so Schulungszwecke, aber wenn du dann dort sitzt vor dem Monitor und der Schiedsrichter entscheidet in dem Fall dann eine Situation, versuchst du natürlich oft auch Argumente für die Entscheidung des Schiedsrichters zu finden. Und wenn sich eindeutige Sachen sind, kommst du halt manchmal vielleicht ein bisschen in ein Fahrwasser. Wenn wir es jetzt konkret an einem Beispiel nehmen, eben diese rote Karte vom Niklas Hedl bei Rapid, weil das wurde ja vom ÖFB auch schon aufgelöst, demzufolge kann ich da auch dazu was sagen. Da war das Problem, denke ich, dass da in dem Fall der VAR einfach die Situation falsch analysiert hat. Hätte er sich die Situation vielleicht nochmal angesehen, hätte er erkannt, dass das kein Fall des Niklas Hedl sein kann. Aber mir ist einfach wichtig zu betonen, dass es halt nicht immer so einfach ist, Situationen auch vor dem Bildschirm richtig zu bewerten. Wenn es klare Sachen sind, dann natürlich, aber leider ist es nicht immer so. Mir wollte ich natürlich dem Marc recht geben, es sind Fehler passiert, die hätten nicht passieren dürfen und zu denen stehen wir dann auch.
Weil es Marc auch angesprochen hat, dann vielleicht Ex-Profis dazu holen. Es ist ja ganz spannend, wenn man sich ansieht, wie viel Zeit man investieren muss, um überhaupt FIFA-Referee oder Profi-Schiedsrichter zu werden. Julian, ich habe mir das bei Ihnen rausgeschrieben. Also Sie haben mit 15 Jahren begonnen, Spiele zu leiten und sind 2018 dann FIFA-Referee geworden. Das ist 18 Jahre später. Das würde ja sogar jedem Profi die Möglichkeit nehmen, nach der Profikarriere, selbst wenn er mit 30 aufhört oder mit 33 aufhört, sagt, okay, dann gehe ich ins Schiedsrichterwesen. Wenn der auch 18 Jahre braucht, bis der FIFA-Referee ist, okay, sagen wir, das ist dann vielleicht ein beschleunigtes Verfahren, mehr oder weniger, dann ist der Mitte 40. Also es gibt ja nicht einmal für einen ehemaligen Profi die Möglichkeit, aufgrund dieses ewig langen Weges aktuell, Sie korrigieren mich, wenn ich komplett falsch liege, dass der sagt, ich will nach meiner Profikarriere Schiedsrichter werden. Diese Möglichkeit gibt es ja gar nicht, weil der pfeift dann noch vielleicht 1,5 Jahre und dann kann er seine Karriere auch schon wieder beenden, auch wenn es in Österreich keine Altersbegrenzung gibt, so wie in anderen Ländern. Aber trotzdem, das ist ja, ist das vielleicht auch ein Thema, weil das einfach nicht attraktiv ist, Schiedsrichter zu werden, vielleicht für einen Ex-Profi, weil es will ja auch nicht jeder Trainer werden.
Ja, das stimmt natürlich. Bei mir war es so, ich habe mit 15 Jahren begonnen. Das ist vielleicht sehr früh. Aber eben um in diesen Bereich zu kommen, wo ich jetzt bin, in der Bundesliga oder als FIFA-Schiedsrichter, ist es schon notwendig, dass du natürlich möglichst früh beginnst. Und wenn du jetzt eine Karriere als Fußballer hinlegst und dann vielleicht früh aufhörst mit Ende 20, das ist einfach zu spät. Also man sagt schon, dass man, sagen wir, spätestens mit 19, 20 Schiedsrichter beginnen muss, um natürlich dann auch in diese Profibereiche zu kommen.
Also, da, wenn ich was dazu sagen darf, mir kommt es vor, und da geht es nicht um Schiedsrichter, sondern der ÖFB hat ein Talent, ungeliebte Berufe, bis man mal dort pfeifen oder arbeiten darf, wo man sein möchte oder eventuell mal sein möchte, es unglaublich zu erschweren. Das Gleiche gilt meiner nach für die Trainerausbildung in Österreich. Also ich habe jetzt unlängst mal die B-Lizenz gemacht und ich nur ganz kurz zusammenfassen, bis ich als Ex-Profi ganz oben trainieren darf, vergehen ungefähr 7,5 Jahre. Jetzt habe ich gefragt, berechtigterweise, Jungs, also wer von den Ex-Spielern, die halbwegs eine Karriere gehabt haben, möchte sich das antun, in ein Fahrwasser reinzukommen oder in ein Geschäft reinzukommen, in einer 12er Liga, wo der mittlerweile Arbeitszeit von einem Trainer ein Jahr ist, anstatt dass man froh ist, dass die Leute ihre Erfahrung weitergeben wollen. haut man ihnen eine 7,5-jährige Ausbildung vor die Nase, die einfach viel zu lang ist. Und der Schiedsrichter ist ja noch ärger. Und was ist die Konsequenz daraus? Es wollen dann keine Leute mehr Schiedsrichter werden, weil nochmal, wer tut sich das an? Und in der Bundesliga Schiedsrichter werden zu wollen, wenn wir jetzt eben mittlerweile wissen, persönliche Hetze, Diffamierungen, du bist ständig eigentlich der Buhmann. Und die Ausbildung dauert zu lange. Also ich verstehe es nicht, wie man so ein System argumentieren kann, dass du in so schwierigen, absolut schwierigen Beruf, und Trainer ist auch ein absolut schwieriger Beruf, aber eben auch Schiedsrichter, dass du da so eine lange Ausbildungszeit eben auch ihnen von der Latz knallst. Und eine Sache noch zum Julian. Natürlich ist es für ihn heute unglaublich schwierig, da zum einen oder anderen Thema Stellung zu nehmen. Aber man muss auch ganz gerne mal sagen, dass im Endeffekt die Rahmenbedingungen, die ich jetzt schon mal erwähnt habe, ich verstehe es auch nicht bis zum heutigen Tag nicht, wie es sein kann, dass eine VAR-Zuhilfenahme ein Punkteabzug für einen Schiedsrichter sein kann. Das ist doch der Schrei zum Himmel, diese Ungerechtigkeit, dass jetzt haben wir dieses Hilfsmittel, und wenn der Julian zum Beispiel sagt im Spiel, es ist ein Spitzenspiel, lass uns wieder die hitzige Atmosphäre hernehmen, oh, das war jetzt eine Situation, die habe ich jetzt nicht genau richtig sehen können, weil es ging einfach zu schnell, lass mich das nochmal anschauen. Was passiert? Er bekommt einen Punkteabzug. Ich meine, da greift man sich ja nur mehr aufs Hirn, wenn man das hört. Und er kann fürs nächste mögliche Spitzenspiel kommt dann nicht mehr in Frage, weil er zu wenig Punkte. Also da ist schon mal auch der ÖFB gefragt, dass man sich da mal hinsetzt und auch mal sich Gedanken macht, was bewirken wir eigentlich mit unseren aufgestellten Strukturen, mit unseren aufgestellten Regeln? Welche Konsequenz hat das für die Zukunft? Und dient das dem Spiel? Also mir kommt vor, es wurde hier völlig am Thema vorbeigearbeitet.
Der Julian kann sich noch was sagen, weil ein bisschen adaptiert wurde das ja, ne?
Entschuldige Martin, ein bisschen.
Nein, ich will nicht verteidigen. Ich wollte nur sagen, es war am Beginn, was so wie du es jetzt gesagt hast, 2021, ja. Da war das sozusagen ein Abzug. Mittlerweile, Julian, korrigier mich, ist der Eingriff, hat nicht mehr diese gesamt brutale Konsequenz. Also es sei denn, es sind 5 Eingriffe, sage ich jetzt einmal am Spiel.
Ja, aber entschuldige, aber selbst wenn es 5 Eingriffe sind, wenn es 5 strittige Situationen sind, wo der Schiedsrichter sich nicht sicher ist, was da gelaufen ist in einem wichtigen Spiel, und im Endeffekt ist jedes Spiel ein wichtiges Spiel, weil es geht um Arbeitsplätze, es geht um Jobs, dann ist das doch super, wenn ein Schiedsrichter, ist mir doch lieber als Zuschauer, der schaut sich das an. Natürlich soll das nicht überhand nehmen, aber ein guter Schiedsrichter, der Julian gehört dazu, muss jetzt nicht in jedem Spiel 10-mal rausrennen, sondern da gibt es vielleicht 3-4 Situationen, wo man nochmal drüber schaut und dann ist die Sache gut. Und ein bisschen adaptiert ist mir zu wenig. Entweder man ist schwanger oder man ist nicht schwanger. Also es gibt in dem Fall nur schwarz oder weiß. Das ist wieder so eine typische österreichische Halblösung.
Marc, der ÖFB, dass die Bewertungsrichtlinien sind gleich wie bei der UEFA. Dass also, wenn du jetzt einen VAR-Eingriff hast, dann ist das ein Punkteabzug. Aber wie es der Martin richtig gesagt hat, die Konsequenz ist jetzt nicht mehr so, wie es früher gewesen ist. Also wenn ich jetzt einen VAR-Eingriff habe, habe ich zwar einen Punkteabzug, aber die Folgewirkung ist jetzt nicht die, dass ich dann vielleicht die Woche drauf oder dass ich gesperrt werde. Also das ist jetzt schon im Gegensatz der früher ein bisschen anders. Demzufolge hat auch keiner von meinen Kollegen hoffentlich da irgendeine Angst einzugreifen oder vor dem Monitor zu gehen, weil wir einfach wissen, dass dahingehend von dem Fall von Viktor Kasai einfach die klare Botschaft ist, wenn ein Fehler passiert ist und der Fehler nicht korrigiert, durch die VAR ist das überhaupt kein Problem und ist eigentlich für uns jetzt keine Hemmnis, irgendwie rauszugehen.
Ja, wobei ich sage nur zu diesem Thema noch ganz kurz, es ist natürlich auch ein Punktmarkt, da muss es ja auch anders sehen. Also nochmal, damit du mich verstehst, mir ist es egal, wie die Bewertungsrichtlinien sind, ob das jetzt Abzug ist, ob das eine Auswirkung hat auf den nächsten Einsatz. Ich bin ja prinzipiell bei dir, Marc. Generell gesagt, das sollte ein Team sein und deswegen sollten sie versuchen, es bestmöglich hinzubekommen. Aber natürlich gibt es Dinge, wo man sagt, warum die UEFA das so macht. Aber in Österreich zum Beispiel gibt es noch immer großteils die Bundesländerkomponente, auch medial von einigen transportiert, wo ich mich dann frage, was soll das in England, wenn Arsenal gegen Manchester United in der Premier League stattfindet, pfeift der Schiedsrichter aus London oder aus Manchester und es wird niemand auf die Idee kommen, dem irgendetwas zu unterstellen. Ja, natürlich gibt es immer wieder Diskussionen, auch übrigens in der Premier League, wo man sagt, das ist die beste Liga der Welt, wird es wöchentlich, gibt es da Diskussionen und warum hat der Videoschiedsrichter eingegriffen oder nicht und warum wurde dieses Tor gegeben oder nicht oder kein Foul gegeben. Was ich sagen wollte ist, ich habe auch schon gehört von Schiedsrichtern, man muss natürlich dann immer aufpassen, du könntest es natürlich dann auch sagen, wenn der Videoschiedsrichter 1000-mal eingreifen darf, übertreibe jetzt, dann pfeife ich einmal prinzipiell nicht, weil wenn es Elfmeter ist, wird er mich schon aufmerksam machen. Weißt du, was ich meine? Also das soll ja letztlich schon der auf dem Feld auch die wirkliche Entscheidung treffen. Und das ist, glaube ich, auch der Grundgedanke der UEFA, warum er dann eben gesagt hat, okay, der Schiedsrichter auf dem Feld ist gefordert, das Spiel zu leiten und er soll unterstützt werden, aber eben das hat dann auch eine Konsequenz unter Anführungszeichen, dann, wenn er eben öfter falsch liegt. Und das war der Grundgedanke, weil sonst kannst du ja sagen, okay, meine Güte, dann gehe ich halt raus.
Verstehe schon, aber deswegen sage ich ja, Schiedsrichter mit einer gewissen Klasse würden das ja nicht dauernd in Anspruch nehmen, dieses Hilfsmittel. Ja? Und ein Punktabzug, korrigiere mich, ist jetzt nicht etwas Positives, sondern das ist am Ende unterm Strich etwas Negatives. Und diese Systematik, auch wenn der ÖFB da jetzt nicht direkt betroffen ist, sondern die UEFA, wie wir jetzt erfahren haben, da musst du dich als ÖFB stark machen und dafür dich einsetzen, dass das halt auch mal nochmal hinterfragt wird. Weil das kann nicht im Sinne des Sports sein, dass wenn du ein Hilfsmittel hast, du bedienst dich dessen, dass du dann eine schlechte Bewertung kriegst. Das ist ein Grundprinzip, was noch immer gilt und das ist meines Erachtens nach grundlegend falsch.
Völlig richtig und ich glaube aber eben auch, gibt ja schon Überlegungen, ob man vielleicht Challenges macht, wie in anderen Sportarten, dass dann die Vereine eben pro Spielhälfte auch die Möglichkeit haben, das zu machen, um dadurch eben auch zu verhindern, dass allzu oft unterbrochen wird, aber das sind jetzt Gedanken, da können wir uns, also wir können uns viele Gedanken machen, entschieden wird das was anderes, woanders. Johannes, ich wollte nur noch vorhin, weil du gesagt hast zu der Thematik, was der Julian und der Marc gesprochen haben, Profis, Schiedsrichter, ehemalige Profis, also Unterstützung von den ehemaligen Profis, da bin ich beim Markt, das kann nur gut sein, wenn man sich da gegenseitig austauscht. Aber ich bin auch der Meinung, es muss eben so wie nicht jeder Trainer, wie wir mittlerweile auch wissen, sehr erfolgreiche Trainer gibt es sogar, nicht auf höchstem Niveau gespielt haben, müssen aus meiner Sicht auch nicht eben Schiedsrichter auf höchstem Niveau gespielt haben. Aber, und da bin ich beim Markt, es darf kein Ausschlussgrund sein. Und da teile ich natürlich mit ihm, gerade er erlebt es gerade, wenn du Trainer werden möchtest, wie kompliziert das ist. Und vor 30 Jahren war es so, dass jedem ehemaligen Profi quasi die Lizenz nachgeworfen wurde. Und mittlerweile ist es umgekehrt. Mittlerweile ist es eher ein Nachteil für einen Profi. Denn wenn man sieht, wenn einer mit Anfang 20, auch aufgrund vielleicht, der hat zwar Talent gehabt, aber vielleicht hat er zwei Kreuzbandrisse gehabt, musste die Karriere beenden. Wenn einer mit Anfang 20 beginnt, ist er mit 30, also wo ein Profifußballer am Höhepunkt seiner Karriere ist, ist der schon möglicherweise Cheftrainer. Das kannst du nie mehr aufholen. Nie mehr, weil eben ein ehemaliger Profi praktisch dieselben Lehrgänge machen muss und Ausbildung machen muss wie einer, der eben nicht auf diesem Niveau gespielt hat. Und bei den Schiedsrichtern ist es genauso. Da müsste man wahrscheinlich auch einen Profi, der sagt, ich habe Interesse, mit 35 nur 10 Jahre zu pfeifen, aber dann muss der, dann darf der nicht in den Unterleger beginnen. Dann muss ich dem, vielleicht hat er das Talent und dann würden sie alle freuen.
Tun eine Sache noch kurz zu dem Thema, weil es mir wichtig ist. Verstehe mich nicht falsch. Also ich sage jetzt nicht, Profifußballer hat eine Karriere gehabt, der darf sofort Trainer werden. Natürlich muss der eine Ausbildung machen, das ist ein komplett anderes Berufsfeld, weiß ich schon. Nur halt nicht so lang, weil 7,5 Jahre sind einfach eine unfassbar lange Zeit. Und das ist unattraktiv. Und ich habe mit einigen meiner Kollegen, die jetzt, mit denen ich B-Lizenz gemacht habe, Hinteregger, Burgstaller, Ulmer, das sind ja schon bekanntere Namen dabei in den letzten Jahren. Und die haben alle gesagt, das ist mir viel zu lange. Also wieso sollte ich das auf mich nehmen, um überhaupt dann vielleicht möglicherweise gar nicht zu wissen, bekomme ich einen Job in einer Zwölferliga? Bin ich nach einem Jahr wieder Trainer rausgeschmissen, weil ich habe in Abwechslung nur eine Abstiegsmannschaft bekommen. Da sagt jeder, na gut, der Ulmer oder Hinteregger oder Burgstaller, die können nichts als Trainer. Also da sollte man sich schon mal Gedanken machen, ob man das nicht wieder mal überdenkt. Für die Schiedsrichter gilt genau das Gleiche.
Das ist ja genau das Thema. Es geht ja gar nicht darum, natürlich ist es gut, wenn man früh beginnt, aber es darf halt, so wie es Martin gesagt hat, kein Ausschlusskriterium sein. Ja? Für einen Ex-Profi, manche wissen es ja gar nicht, dass die vielleicht dann sagen, hey, Schiedsrichter, das ist vielleicht was für mich, der probiert das dann ein-, zweimal und denkt sich, hey, das taugt mir eigentlich, das ist irgendwie lustig. Nur wenn du den dann in die Unterliga steckst, bei allem Respekt, das ist ein anderer Sport. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Das ist dann zweite Klasse Südwest, Triestinktal, ist ein anderer Sport als Bundesliga. Und das kann vielleicht, der Markt tut sich da vielleicht schwerer, ein Spiel einer Unterklasse zu leiten, als der Schiedsrichter Marc Janko in einer semiprofessionellen oder professionellen Liga. Weil es, ich kann das aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, aus dem Basketballsport, das ist eine andere Sportart, die dort gespielt wird. Es geht zwar zweimal Fußball drauf oder Basketball oder Handball oder you name it, aber das ist was anderes.
Aber entschuldige, Johannes, du hast mich ja vorher gefragt, wenn ich im Kopf habe, was so meine quasi Wunschliste ist an die Schiedsrichter, oder? Also wir sind jetzt bei einem Thema hängen geblieben. Es gibt noch andere Themen, wie zum Beispiel, und das betrifft jetzt natürlich nicht den Julian, sondern auch wieder die strukturelle Sache. Ich verstehe es auch bis heute nicht, wieso man es nicht hinbekommt als Schiedsrichterwesen oder Viktor Kasai mit seinem Team, dass man, sobald etwas gecheckt wird, sowohl im Stadion das kommuniziert, was gecheckt wird, aber auch uns vor den Zuschauergeräten, also vor den TV-Geräten, daran teilhaben lässt, was es gecheckt wird. Ich bin jetzt letzten Wochen so oft im Stadion gewesen, auch teilweise mit Sky. Du sitzt dort drinnen und hast eigentlich keine Ahnung, was jetzt minutenlang überprüft wird. Das fördert den Unmut. Da sind wir jetzt wieder bei unplatzierten Anfeindungen. Und das fördert auf jeden Fall nicht das Verständnis. Wenn jetzt gesagt wird, Überprüfung, mögliches Handspiel oder Elfmeterszene, ja, dann ist es etwas anderes, wie wenn man einfach nicht kommuniziert. Und das ist unterm Nenner auch, das ist immer das Wichtigste. Kommunikation hilft, Verständnis zu generieren bei allen Beteiligten, bei Spielern, bei Zuschauern, bei Trainern. Natürlich ist es auch irgendwo enden wollen, die Kapazität, die ein Schiedsrichter hat. Aber auch da könnte er Hilfe bekommen von seinen Freunden im Keller, dass man einfach das Team das abnehmen und das einfach eingeblendet wird, was jetzt überhaupt überprüft wird.
Ja, was überprüft wird, das wird ja, glaube ich, eingeblendet. Inzwischen.
Stand nicht.
Naja, es doch Potential Penalty Check steht ja, dann vielleicht auf der Video-Wall, aber man sieht keine Lupe. Ich bin absolut bei dir. Du bist der Stadionbesucher, bist du der Letzte in der Nahrungskette, der beim VAR irgendwas erfährt. Aber Julian, korrigieren Sie mich. Das ist ja auch eine Vorgabe der UEFA, dass das nicht kommuniziert werden darf. Ist das so richtig?
Nein, nur, dass ihr den vielleicht den Verlauf richtig kennt. Da kann dahingehend jetzt der ÖFB nichts dafür. Dafür ist die Liga verantwortlich. Wenn wir in dieser Videozentrale sitzen, gibt es im Hintergrund jemanden von der Liga, der die Kommunikation mithört, der dann, wenn zum Beispiel ein möglicher Strafschuss gecheckt wird, das an den TV-Partner, in dem Fall an Sky, und auch ins Stadion meldet. Also wir von Seiten Schiedsrichter des ÖFBs haben eigentlich damit nichts zu tun. Das ist Aufgabe der Liga. Also warum das jetzt manchmal länger dauert oder gar nicht kommt, ist eigentlich nicht unsere Angelegenheit.
Aber Liga ist auch Sache des ÖFBs. Also es muss ja auch im Interesse des ÖFBs sein, dass die Liga eine ordentliche ist und dass es da auch ein gutes Erlebnis gibt für alle Beteiligten. Und da kann ja, glaube ich, schon der ÖFB auch Einfluss nehmen drauf, dass die Liga das ja auf die Reihe bekommt.
Aber eben, wenn wir da jetzt sitzen vor den Monitoren und eben diese möglichen Strafschuss checken, wie schnell der hinter uns sitzt der in dem Fall von Hocker ist, das können wir nicht beeinflussen.
Die Liga muss selbst entscheiden, weil die Liga ist ja autonom, sie ist ein Teil des ÖFB natürlich, der 10. Verband, aber die Liga selbst entscheidet alles, wie die Darstellung dann auch ist letztlich. Die Liga ist ja auch der Partner von Sky und die Liga ist auch die dann sagt, wir veröffentlichen das. Und die Liga könnte natürlich auch, die Vereine sind ja die Liga, die können natürlich auch selbst beschließen, dass sie zum Beispiel in jedem Stadion eben dann auch das bildlich darstellen, falls es eine Video-Wall gibt und. Ne?
Das heißt, es ist ein Thema der Liga, ob diese kritischen Szenen gezeigt werden und ob sich der Schiedsrichter dann auch dazu im Stadion äußert und seine Entscheidung argumentiert. Oder ist das auch wieder zu unterscheiden, Julian?
Na, ob die Bilder jetzt gezeigt werden, das, soweit ich mein Kenntnisstand ist das aktuell noch nicht vorgesehen. Das, was ihr sicher mitbekommen habt, in Deutschland schon passiert ist, die Stadiondurchsage des Schiedsrichters. Das ist wieder Angelegenheit der Liga, dass die sagen, dass das durchgeführt werden soll. Und meine Info ist, dass von Seiten des ÖFB schon dahingehend Unterstützung da wäre, wenn die Liga das will, dass wir das machen.
Jetzt habe ich aber noch eine Verständnisfrage. Ich meine, Martin, korrigiere mich, 2021, Einführung Video Assistant Referee. In der NFL, in der NBA, in großen amerikanischen Ligen gibt es das, dass der Schiedsrichter durchsagt, was da gerade passiert in der NHL. Tor, nicht Tor, warum, Offside oder nicht Offside, das gibt es seit Jahrzehnten. Warum dauert das bei uns 4,5 Jahre, bis so eine Entscheidung getroffen wird? Das geht mir einfach nicht ein.
Das ist im gesamten Fußball so. Das gibt es ja nicht.
Ja, aber das verstehe ich nicht. Warum ist der Fußball in seiner...
Das ist ja deshalb so erfolgreich, weil so wenig verändert wird in 150 Jahren.
Ja, aber in seinem Status als Weltsportart, die trägste Sportart der Welt.
Ja, weil sie auch die einfachste ist. Ja, die ist doch ein Videoschiedsrichter kompliziert.
Nein, aber das ist auch ein richtiger Punkt, finde ich, Johnny. Ja, das sind einfach so Grundthemen, die ich jetzt als Ex-Spieler und jetzt mittlerweile als Experte einfach schwer nachvollziehen kann und ich da auch die Schwierigkeit dahinter nicht so wirklich wahrnehmen kann. Ja? Und natürlich ist ein VAR-Check jetzt wahrscheinlich mit sehr viel Hektik verbunden, aber ihr seid ja alle schon einige Zeit am Spielfeld und könnt mit dem auch gut umgehen. Und genauso können Spieler in sekundenschnelle Entscheidungen treffen, weil sie das jahrelang eben auch angelernt haben. Und das ist für mich vom Grundverständnis her einfach nicht nachvollziehbar.
Dadurch, dass die Zeit schon etwas fortgeschritten ist, würde ich jetzt noch gerne ein bisschen über Julian Weinberger persönlich sprechen. Die Karriere haben wir schon angesprochen, mit 15 Jahren begonnen, Spiele zu leiten seit 2018. FIFA Referee 142 Mal in der Bundesliga gepfiffen, 89 Mal zweite Liga, 4 Europa League Spiele waren dabei, 5 Mal Conference League, einmal Champions League Quali, das war allerdings Runde 1. Drin ist, ging drin, aber jetzt nicht so unbedingt zwei Mannschaften, die es dann am Ende bis in die Champions League schaffen. Das große Ziel ist, Champions League zu pfeifen, Julian, habe ich zuletzt gelesen. Wie weit sind Sie denn entfernt davon, Champions League zu pfeifen?
Ja, schwer zu sagen, wie weit ich entfernt bin. Gefühlt, speziell seit Viktor Kasey in Österreich ist, bin ich schon der Meinung, dass wir dem Ziel Champions League, nicht nur ich, auch der Sebastian Gisshammer oder der Peter Czuczyk oder der Stefan Ebner oder er halt noch aller FIFA-Schiedsrichter ist, näher gekommen ist. Man erkennt es auch anhand der Besetzungen, die wir einfach die letzten Monate oder Jahre bekommen haben, dass da schon was weitergegangen ist. Der Sebastian hat in Tottenham gepfiffen. Ich habe in dieses Jahr im Jänner Beşiktaş gegen Athletic Bilbao gepfiffen. Also man merkt, finde ich, schon anhand der Spielbesetzungen, dass da schon ein Schritt vorwärts passiert ist.
Darf ich auch noch eine persönliche Frage stellen an den Julian, weil wir ihn heute ja hier haben. Julian, kennst du eigentlich die ganzen Vornamen der Spieler von den Spielen, die du pfeifst?
Also national schon. Also national kenne ich die Spieler schon. International ist natürlich manchmal schwieriger. Da im Zuge der Vorbereitung sind natürlich speziell von den Schlüsselspielern die Vornamen ein Thema.
Spielst du mit Vornamen an?
Unterschiedlich. Ist ganz unterschiedlich. Mal mit Vornamen, mal mit Nachnamen, mal mit Herr Burgstaller zum Beispiel oder Herr Hinteregger. Es variiert komplett. Es ist oft eine Gefühlssache, oft natürlich situationsbedingt. Also ich habe jetzt nicht die klaren Wege, ich mache es immer so, sondern ich entscheide das situationsbedingt.
Also wenn ich dir einen Tipp auf deinen weiteren Weg mitgeben darf, ich glaube im Sport sind wir alle per Du und kein einziger Spieler auf der Welt würde etwas dagegen haben, wenn du ihn mit Vornamen ansprichst. Und das ist schon mal eine ganz andere Ebene, wie wenn du irgendwie, keine Ahnung, sagst, erst Janko, links musst mir aufpassen oder lass dir nicht zu schnell fallen. Dann hast du auch als Spieler schon sofort eine andere Ebene und hast vielleicht ein bisschen mehr, wenn man so sagen kann, Sympathie oder irgendwie fällt es einfach leichter, auch mal Fehlentscheidungen zu
machen. Und im Zweifel herrscht Alter, ne? Geht immer, oder?
Ja, herrscht Alter, aber du bist immer beim Du, ja.
Aber ja, Marc, natürlich gebe ich dir recht, Fußball ist natürlich herrscht die sogenannte Fußballersprache. Aber es ist nicht immer so. Es gibt, du wirst dich wundern, es gibt sehr wohl Spieler, die gerne per Sie angesprochen werden. Zwar nicht mehr viele, aber es gibt ein paar.
Die sagen, bitte per Sie ansprechen, oder?
Die sagen dann, kommt dann halt auch manchmal diese Wortmeldung, seit wann sind wir bei Du? Dieses klassische, meistens natürlich in Situationen, die vielleicht ein bisschen kritischer sind, also jetzt nicht im netten Austausch, sondern wenn es vielleicht irgendwas zu erklären gibt.
Ja, aber das sagst du halt natürlich ab jetzt
großes, ja. Großes ist es bei Du, so ist es schon.
Erst, Janko, stehen Sie bitte auf. Wie schwierig ist es denn, Julian, diese Mischung zu finden zwischen Autorität und Lockerheit auf dem Spielfeld? Das ist ja auch ganz wichtig in der Kommunikation.
Nicht schwierig, es ist eine Erfahrungssache. Es hängt natürlich auch vom Spiel ab. Jetzt, so wie es jetzt war bei Sturm gegen Salzburg, natürlich da war es einfach. Da konnte man das Spiel laufen lassen. Man war im Austausch und obwohl es um sehr viel ging, war es eigentlich eine recht für einen Schiedsrichter lockere Atmosphäre. Jetzt am kommenden Samstag pfeife ich Alltag gegen Klagenfurt. Ich brauche euch nicht sagen, um was es da geht. Da kann es ganz anders ablaufen. Demzufolge ja, muss ich immer schauen, wie sich das Spiel entwickelt und auf alles vorbereitet sein.
Schaut dir die Vorbereitung anders aus auf so ein Spiel, Alltag gegen Klagenfurt, als zum Beispiel jetzt am Wochenende Sturm gegen Salzburg oder am Freitag?
Nein, die Vorbereitung ist immer gleich. Der einzige Unterschied ist für mich als Wiener natürlich die Anreise nach Altach, dass ich am Vortag anreise, aber ansonsten die Vorbereitung ist immer gleich.
Ich habe noch eine Frage zum möglichen Champions League-Einsatz, um dieses Thema noch weiterzuführen. Wenn man sich den aktuellen Kader der Champions League-Schiedsrichter anschaut, das sind Jan dabei, Horacio Fesnic aus Rumänien, 35 Jahre, Aurel Greenfeld, Israeli, 43 Jahre, Alia Agiaev aus dem Aserbaidschan mit 37 Jahren, Donatas Rumsas aus Litauen, 37 Jahre, alles Fußball-Hochburgen.
Beskar aus Norwegen gibt es auch.
Georgi Kabakov aus Bulgarien habe ich auch noch vergessen mit 39 Jahren. Warum denkt man sich dann, oder was denkt man sich da als österreichischer Schiedsrichter? Das ist ja doch eine der eher Top-Ligen in Europa, wenn man das so sagen will. Warum pfeift ein Bulgare, ein Rumäne, einer aus Israel, einer aus Aserbaidschan oder einer aus Litauen vor mir?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, selber schon oft über dieses Thema. Zuerst finde ich es immer wichtig, dass man auf seine eigene Leistung schaut. Das wir jetzt nicht hören wollen, weil es ist die Standortantwort. Aber es ist so, die Leistungen, die wir gebracht haben, die letzten Monate und Jahre waren eigentlich gut. Was mir persönlich selber auffällt, ist, wenn du jetzt die ganzen Namen, die du da aufgezählt hast, da von Fesnic, von Kabakov und so weiter, der Unterschied zu uns ist, alle von denen sind Profischiedsrichter. Da geht keiner arbeiten nebenbei 40 Stunden, wie es wir großteils machen. Also alle von denen sind Profischiedsrichter. Und wenn wir, der Sebastian Gissel und ich da im Sommer auf dem UEFA-Kurs sind für Interschiedsrichter, sind wir eine Minderheit, die arbeiten gehen. Da können wir uns vergleichen mit dem Luxemburger, mit dem Schiedsrichter San Marino, die halt alle das nebenbei machen. So ist es bei uns auch. Also ich glaube schon, dass es für die Zukunft, für die jüngeren Schiedsrichter von wirklich notwendiger Bedeutung sein wird, dass es zumindest von Seiten der Liga und des ÖFB in Richtung Semi-Professionalisierung geht. Und wenn ich jetzt die Worte, die wir die letzten Kurse so gehört haben von Ali Hoffmann richtig deute, ist das schon ein Thema. Aber das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, dass einfach diese Länder erkannt haben, dass es wichtig ist, in das Schiedsrichterwesen zu investieren, den Schiedsrichtern die richtigen Rahmenbedingungen zu geben. Und ja, man sieht auch eben jetzt, dass das Conference League Finale pfeift den Schiedsrichter aus Bosnien. Unglaublich. Ich kenne den Schiedsrichter ganz gut. Ja, der ist Profi-Schiedsrichter, der macht den ganzen Tag nichts anderes, sich eben mit Schiedsrichterei und Fußball zu beschäftigen. Und nicht so, wie es konkret bei mir ist. Vor zwei Wochen pfeife ich Klagenfurt gegen LASK am Mittwoch, am Dienstag um 20.30 Uhr. Das Spiel ist um 11 Uhr am Abend aus und fahre heim nach Wien, 3,5 Stunden, komme 3 Uhr früh in Wien an und stehe um 5 Uhr früh auf, weil ich wieder in den Dienst gehe. Also das ist natürlich was ganz was anderes.
Genau. István Kovács pfeift das Champions-League-Finale, rumänischer Schiedsrichter. Also es gibt natürlich das, wobei so eine Semi-Professionalisierung, das ist dann ein weites Thema, müssen wir einen eigenen Podcast machen, Johannes, weil da geht es auch darum, was macht der Schiedsrichter mit Ende 40, jetzt gibt es ein VAR, aber er muss ja dann auch wovon leben, also deswegen ist das ein ganz schwieriges Kapitel. Im Übrigen mit Slavko Vincic, einer der besten europäischen Schiedsrichter, gibt es einen, der leitet eine Metallfirma mit 300 Mitarbeitern, also der hackelt auch, wenn ich so will, nebenbei, unter Anführungszeichen, und pfeift trotzdem fast jede Woche Champions League. Also es gibt beides, es ist aber ein hochinteressantes Feld, muss man ganz einfach sagen, und im Übrigen auch Profi-Schiedsrichter machen Fehler, ist mir schon aufgefallen.
Das auf alle Fälle. Julian, weil Sie vorher gesagt haben, wir müssen noch viel aufholen, was in der Struktur und in dem passiert ist, was vielleicht vor 10, 15 Jahren waren. Wo starten wir denn weg? Also wenn ich von minus 300 Metern Meereshöhe starte, dann ist ein Berg im Burgenland oder ein Hügel im Burgenland auch hoch. Aber wo starten wir denn weg?
Na, wie ich's gesagt habe, also wir sind schon sehr gut am Aufholen. Also jetzt, was der ÖFB die letzten, das ÖFB-Schiedsrichter-Department, um es einfach zu konkretisieren, die letzten 2, 3 Jahre gemacht hat, ist schon wirklich top. Allein das Trainingslager, wo wir hinfahren, ich glaube, viele Vereine der Bundesliga würden sich so einen Trainingslager in der Art und Weise in so einem Hotel wünschen. Also der ÖFB erkennt schon die Bedeutung der Schiedsrichter-Szene. Ich glaube ja, so weit sind wir nicht mehr weg, wie ich es gesagt habe. Natürlich, es ist ein Unterschied, Champions League-Spiel oder eben zu einer Endrunde zu kommen. Aber ich bin recht optimistisch, dass es vielleicht schon nächste Saison so weit sein kann, dass einer von uns Österreichern endlich nach vielen, vielen Jahren wieder mal ein Spiel in der Champions League pfeift.
Ja, ich glaube, es deutet vieles darauf hin, was man so hört, dass es im Herbst so weit sein wird. Und zu Recht, muss ich sagen. Denn im internationalen Vergleich haben unsere Schiedsrichter auch ein durchaus akzeptables hohes Niveau. Was ich mir noch wünschen würde vom Julian ist im Übrigen, in Österreich ist praktisch bei jedem dritten, vierten Spiel bei ihm oder beim Harry Lechner gibt es einen Ausschluss. Da gibt es Kollegen, da ist es nur bei jedem siebten oder zehnten Spiel. Und international, Julian, interessanterweise bist du viel zurückhaltender. Also entweder liegt es an dir oder dann doch an den österreichischen Bundesligaspielern.
Jetzt muss ich konkret nachfragen, Ausschluss am Spielfeld oder Ausschluss gegen Betreuer?
Okay, gute Antwort.
Liebe Grüße nach Wolfsberg, ist das richtig, Julian?
Warte, kannst du die Frage wiederholen, weil du warst kurz abgehört.
Liebe Grüße nach Wolfsberg, habe ich gesagt, Julian.
Nein, auch nach Wolfsberg fahre ich immer sehr, sehr gerne und habe überhaupt kein Problem mit Wolfsberg, also alles in Ordnung.
Ja, der Trainer vom WRC allerdings in der Saison mit Ihnen scheint zumindest so zu sein, denn jedes Mal, wenn er gesperrt war, waren Sie indirekt oder direkt an dieser ganzen Situation beteiligt. Aber das ist ja ein anderes Thema. Gehen wir vielleicht ganz zurück an Ihre Anfänge, Julian, denn diese Frage ist oft reingekommen. Warum wird man Schiedsrichter?
Bei mir war es jetzt so, ich war jetzt nicht familiär bedingt, dass irgendein ein Kollege von mir oder mein Vater der Schiedsrichter gewesen ist. Bei mir war es einfach so, dass von Anfang an einfach familiär das Bild des Schiedsrichters einfach immer als positiv dargestellt wurde. Also kann mich erinnern, dass mein Vater mir immer gesagt hat, das ist eine gute Sache, was der Schiedsrichter macht und das ist wichtig und eben bei mir ist nie zu Hause gesagt worden, die Schiedsrichter sind alles schlecht und das war einfach für mich, glaube ich, ein entscheidender Punkt, warum sich das Bild des Schiedsrichters einfach immer sehr positiv eingeprägt hat, wie ich selber Nachwuchsspieler war. Und dann eben konkret mit 15, habe ich dann einfach selber den Wunsch gehabt, das zu machen. Eigentlich anfangs nur nebenbei, weil ich habe selber im Nachwuchs gespielt. Und dass sich das dann in so eine Richtung entwickelt hat, konnte ich natürlich damals nicht ahnen, aber ich bereue es natürlich nicht und ich empfehle es auch jedem. Das ist einfach eine tolle Sache, ist, Schiedsrichter zu werden. Und auch der ÖFB, soweit ich weiß, weil es der Marc vorhin angesprochen hat, mit ehemaligen Profifußballer, auch der ÖFB, geht eigentlich in Akademien und es wird halt nicht jeder Akademiespieler wird ein Profifußballer, aber auch um den Akademiespielern einfach diese Chance, diese Möglichkeit zu geben, vielleicht diesen Schritt zu gehen, weil auch da kann man in dem Fall in den Profifußball kommen, als Schiedsrichter.
Ja, nach 15 Jahren, ne?
Es dauert eine Zeit lang, ja.
Total spannend.
Also kein attraktives Berufsbild, Marc, für dich.
Naja, ich hab's eh schon gesagt. Also speziell in solchen Berufsarten, die wirklich A, nicht leicht sind, aber B, auch eine unglaubliche Resilienz, auch eine dicke Haut bedarfen, musst du einfach schauen, dass du einfach die Hürde für diejenigen, die eh noch nur mehr das Animo haben, das zu machen, einfach senken, weil sonst wird es daraus hinauslaufen, dass wir keine Schiedsrichter mehr nachbekommen, aber B, auch keine Ex-Spieler mehr als Trainer an der Seitlinie haben werden, weil nochmal, das tut sich einfach niemand an, das ist viel zu lange.
Julian, sind Sie ja noch eine ganz spezielle Mischung mit Ihrem Hauptjob als Polizist, dann noch Schiedsrichter, jetzt ist natürlich die Frage, die sich vielleicht aufdrängt, sind Sie beim Spieleabend mit Freunden dann auch der die Regeln vorliest bei DKD, die Bank ist und haben Sie immer Pfeiferl dabei, falls jemand mal schummeln will? Also das ist ja, die Kombination ist ja eigentlich entweder aufgelegt oder faszinierend, kann man jetzt sagen, wie man mag.
Ja, wobei, wenn man es gibt viele, viele internationale Schiedsrichter, die früher oder vielleicht aktuell auch noch Polizisten waren. Ja, ich war jetzt erst Schiedsrichter, bevor ich in den Polizeiberuf eingestiegen bin. Ich finde, es lässt sich einfach auch gut kombinieren. Kann mich auch dahingehend einfach bei der Landespolizeidirektion Wien und auch beim Ministerium bedanken, dass mich die unterstützen, weil ohne dem wäre es eigentlich nicht möglich. Und konkret auf die Frage, wenn wir ein Spieleamt machen, bin ich normaler Mitspieler, ohne Zweifel.
Du, und ist es schon mal vorgekommen, dass du jemanden aufgehalten hast und der dich dann erkannt hat und gesagt hat, grüße Herr Weinberger, was habe ich denn falsch gemacht?
Ich mache ja, wie ihr wisst, nicht so weit weg vom Rapidstadion, vom Allianzstadion Dienst im 13. Bezirk, ist schon vorgekommen. kurioserweise auch mal einen Kollegen von euch, den Gerhard Brühl.
Ah, war er zu schnell oder zu langsam?
Nein, ich war, glaube ich, alles in Ordnung, aber ihn habe ich im Zuge meines Dienstes mal getroffen. Natürlich, je länger man in der Bundesliga aktiv ist, desto bekannter wird man als Schiedsrichter. Also es kommt schon gelegentlich vor, dass man erkannt wird.
Eher positive Rückmeldungen oder neutral?
Absolut positiv. Absolut
also
positiv.
Ich würde mich mal freuen, wenn du mal einen Strafzettel umhängst.
Ja, und diskutierst du dich dann raus und sagst, ja, aber nein. Du hast jetzt auch einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, jetzt sind wir quitt.
Johnny, du kennst mich anscheinend nicht so gut, wenn ich einen Fehler gemacht habe, in dem Fall im Straßenverkehr, dann bin ich der Letzte, der sich irgendwie rausredet, sondern ich frage immer, was kostet.
Das ist gleich das allererste, wenn das Fenster runtergeht. Marc Janko, was kostet?
Ja.
Julian, eine andere Frage ist auch noch eingetrodelt. Interessanterweise, wie das zusammenhängt, weiß ich nicht. None of the above fragt, schon mal mit Ryan Gosling verwechselt worden. Ist Ihnen das schon mal passiert? Gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden.
Verwechselt worden bin ich noch nicht mit ihm, aber ja, es wurde mir schon des Öfteren gesagt, dass eine Ähnlichkeit vorhanden ist. Ich erkenne sie selber aber nicht.
Man muss ja nicht selber erkennen, die anderen Menschen müssen es erkennen. Das ist ja dann in dem Sinn das Wichtige. Marc, hast du noch ein Thema, das du mit Julian Weinberger besprechen willst?
Ja, viele, aber ich weiß nicht, ob wir noch die Zeit haben. Aber was mir auch immer wieder, schon so seit Jahren, was mich ärgert, wenn ich Fußballspiele anschaue, ist, nicht jeder Verteidiger, der mit Gesicht zum eigenen Torhüter steht und einen Körperkontakt hat, das ist gleichzeitig ein Foul. Das hat mich als Stürmer damals immer wahnsinnig gemacht. Da reicht schon, dass er angegriffen wird, der haut sich hin und bekommt immer das Foul. Und das ist umgekehrt logischerweise nie so und ist auch in keiner Position des Spielfelds so, dass man so leicht Fouls ziehen kann, wie ein Verteidiger, der mit dem eigenen Gesicht zum eigenen Torhüter stürzt.
Ich weiß, was du meinst, Marc, und ich verstehe dich auch. Und das ist auch in unserer Vorbereitung, speziell wenn Stürmer, die großen wie du, nicht nur du, auch zum Beispiel der Nohio von Altach war ja so ein Beispiel, Stefan Mayrhofer war ein Beispiel. Also es ist uns bewusst und ist auch in der Vorbereitung ein absoluter Thema, dass nicht jeder Körperkontakt dann des Stürmers eben ein Foul ist oder ein Ellbogenschlag des Stürmers ist. Ich pfeife es doch nicht jedes Mal, weil ich weiß, dass es so ist, aber ich weiß, dass du natürlich anders empfunden hast als Spieler.
Aber ich glaube, nochmal auf den Punkt zurückzukommen, dass man das auch den Spielern von heutzutage auch ganz leicht lernen kann. Wenn man ja einfach vor dem Spiel sagt, oder man es gibt am Anfang der Saison, lass uns da beginnen, dann gibt es halt eine Aussendung, dann weiß jeder Spieler, okay, diese Fouls werden nicht mehr so leicht gepfiffen, dass du das den Spielern auch anlernen kannst, das wieder nicht so oft zu ziehen oder dieses Foul ziehen zu wollen. Beispiel, bei der letzten EM gab es ja den Captain's Talk, wir alle erinnern uns, und es hat super funktioniert, weil von vornherein kommuniziert worden ist, Jungs, es wird rigoros geahndet, in dem Fall jetzt musst du halt sagen, es wird jetzt nicht geahndet mehr, dass jeder Körperkontakt gleichzeitig ein Foul ist, dann kann das, glaube ich, schon funktionieren, wenn man das eben auch so kommuniziert.
Da will ich das Antwort geben, dass es natürlich insofern schwierig ist, dass in der Bundesliga aktuell, glaube ich, 20 Leute pfeifen und mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Es gibt den Harald Lechner, den Alexander Hakam, die absolut erfahrenen Top-Leute. Und dann gibt es in Alois Radikowski, in Isa Simsek, in Daniel Pfister, die gerade am Anfang ihrer Bundesliga-Karriere stehen und die natürlich Spiele, auch wenn du es vielleicht nicht gern hörst, einfach anders auch leiten oder anders leiten können. Und demzufolge ist es halt immer schwierig, jeden Schiedsrichter in ein gleiches Schema zu setzen.
Verstehe ich, aber dann machst halt du vor dem Spiel, sagst Jungs, lieber Verteidiger, nicht jeder Körperkontakt ist gleichzeitig ein Foul. Setz ein bisschen robuster.
Werde mich bemühen.
Julian, gibt es im umfassenden Regelwerk, das es ja doch gibt, auch wenn dieser Sport so einfach erscheint auf den ersten Blick, eine Regel, die Sie als Schiedsrichter gerne ändern würden, wo es jedes Mal Ihnen die Nackenhaare aufstellt, wenn Sie da reinpfeifen müssen, weil es einfach im Regelbuch so drinnen steht?
Ja, fällt mir sofort ein, das ist das klassische Leiberl ausziehen beim Torjubel. Das ist was, weil ich ja selber Fußball gespielt habe und ich speziell, wann sieht man sich das Leiberl, das Trikot aus, meistens in entscheidenden Situationen. vor Emotion, vor Freude und dass man dann als Schiedsrichter dem Spieler oder der Spielerin, jetzt auch, eine gelbe Karte geben muss, das tut mir persönlich jedes Mal im Herzen weh. Noch schlimmer ist es, wenn der Spieler vielleicht schon eine gelbe Karte hat. Jetzt kann man sagen, ja, hätte er wissen müssen. Aber wenn ich eine Regel ändern könnte, und der Spieler zieht sich einfach das Level aus und er zeigt dann seinen Oberkörper, dann würde ich gerne darauf verzichten. Was anders ist natürlich, wenn ihr wisst, was ich meine, wenn irgendwelche Botschaften sind, die vielleicht nicht sein sollten, das würde das Ganze ändern. Aber einfach nur vor Freude, das T-Shirt ausziehen, das Trikot ausziehen, na, bitte keine gelbe Karte. Aber aktuell ist es halt leider so.
Ja, Berchtold beim GRK zum Beispiel. Ja. Grazer Derby schießt das Tor am quasi Ende seiner Karriere, hat jetzt seine Karriere auch beendet. Mit dieser Saison zieht sich das Trikot aus, gelb-rot, Dankeschön. Und der GRK gewinnt das Derby am Ende nicht.
Genau, also ich glaube, Marc, du wirst dich reinversetzen können, wie das für den Berchtold gewesen sein muss, da dort beschießt. Ne? Ich kann es nachvollziehen, du sicher auch. Ja, eben zukünftig da keine gelben Karten geben zu müssen, wäre eine coole Sache.
Ja, Marc Jacke ja bekannt dafür, dass er sich immer sein Level vom Oberkörper gerissen hat, damit man auch die Stunden im Kraftraum sieht, oder Marc?
Ja, also da gibt es unzählige Aufnahmen von diesen Szenen, ja.
Aber wenn ich den Marc eine Frage stellen darf, ja. weil ich es ja im Interview mit Jörg Kühne selber auch angesprochen habe, bezüglich Strafsenat, du wirst dich vielleicht erinnern können. Wir Schiedsrichter, wir intern natürlich viel reden drüber, viel diskutieren drüber, dass wir die eine oder andere Strafe oder der Strafsenat nicht ganz nachvollziehen können. Jetzt würde es mich interessieren, wie du das als Ex-Spieler siehst, ob du dir selber erwartet hättest, dass manchmal eine höhere Strafe gerechtfertigt gewesen wäre oder ob du es alles gut findest, wie es so ist.
Ja, natürlich finde ich nicht alles gut, wie es dir vorstellen kannst. Mir fällt jetzt spontan die Sperre von Hedl ein, aber ich meine jetzt vor allen Dingen auch die Sperre, die er im Derby bekommen hat, nachträglich, wo er seine Sachen geholt hat vom eigenen Tor und wo er dann quasi sich kurz gekratzt hat und dass ihm das irgendwie als Provokation ausgelegt worden ist. Also das war eine Strafe, die habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, weil das sehr viel Interpretation reingeflossen ist. Jedermann kann das nachvollziehen. Und aber auch die andere Sache da, wo er gegen den WRC was, glaube ich, gesperrt worden ist. Also ich finde, in dem Moment, wo allen Beteiligten klar ist, dass das eine unrechte rote Karte gewesen ist, finde ich auch da, dass man da ans Protokoll rangehen sollte, ohne nicht mindestens oder nur ein Spiel sperrt, sondern einfach die Sperre aufhebt, weil nichts schönere Message nach außen hin, dass eben Fehler passieren können, aber man kann sie wieder korrigieren und da overrulen, dass da nicht eine bedingte Sperre von einem Spieler stattzufinden hat, zum Beispiel. Ne?
War ja auch bei Rapid mit Krigic der Fall, wo der
genau.
Kopfball eigentlich ausgewechselt war, das aber nicht mitbekommen hat und dann musste schließlich der Hacker ihm auch die Konsequenz am Ende zeigen, Julian. Beweist da die Bundesliga doch ein bisschen Flexibilität, zumindest in diesen Themen in dieser Saison?
Ja, also, wenn es sich um klare Fehlentscheidungen handelt, wie es da in dem Fall war beim Krikic oder beim Niklas Hedl, da ist es absolut in Ordnung, dass die Spieler dann auch keine Sperre bekommen. Die andere Sache ist halt eben, weil es natürlich auch ein Thema war, der Alexander Dragovic, den ich sehr, sehr schätze, absolut, weil er ein super Spieler ist und auch am Spielfeld ein Top-Profi ist nach dem Cup-Spiel, wo er, ich glaube, korrigiert mich, zwei Spielsperre bekommen hat und dieses dann auf ein Spiel reduziert worden ist, das hat speziell im Schiedsrichterbereich natürlich irrsinniges Echo ausgelöst und da hinterfrage ich halt diese Entscheidungen ein bisschen und denkt dann halt auch gerne ein bisschen über den Tellerrand hinaus, in Richtung Deutschland eben, wo es dieses sogenannte DFB-Sportgericht gibt, also wo quasi der Strafsenat im DFB eingegliedert ist und nicht wie es bei uns eben ist, wo der Strafsenat in der Liga zugehörig ist. Also,
ich bin alles zuträglich, was dem Sport dient und eben der Integrität des Sports. Und ja, wäre auch sofort dabei, dass wir sowas auch in Österreich einführen. Hättest du oder ihr meine Unterstützung, ja.
Dann würde ich vorschlagen, es ist dann doch schon ein etwas längerer Podcast geworden. Wir könnten noch über einige, so viele Themen sprechen mit Julian Weinberger, weil es viele interessante Themen gibt, die das Schiedsrichterwesen, aber auch die Person Julian Weinberger betreffen. Julian, abschließend vielleicht die letzten Worte von Ihnen. Haben Sie einen Wunsch für die kommenden zwei Runden in der Admiral-Bundesliga in naher Zukunft und vielleicht auch für die kommenden Saisonen? Was ist der Wunsch des Schiedsrichters?
Ja, da könnte ich jetzt lang reden, aber ich mache es einfach kurz. Mein Wunsch wäre einfach, dass ein gewisses Verständnis einfach für uns Schiedsrichter aufgebracht wird. Uns ist klar, dass es jetzt um viel geht und das ist jedem bewusst. Aber ebenso, wie es wir mit unserem Statement auch gesetzt haben, wir sind am Spielfeld, sind wir Schiedsrichter, aber privat zu Hause sind wir Menschen, Familienväter, bei mir ein Polizisten. Also, und dass man das halt differenziert, dass man uns in der Entscheidung am Spielfeld kritisieren kann, aber dass ihn nicht ins Privatleben gehen kann oder gehen soll. Und dass einfach auch irgendwie in gewisser Weise ein Verständnis für uns da ist, obwohl wir uns natürlich bewusst ist, dass halt jetzt speziell Abschiedskampf, Meisterkampf extrem viel auf dem Spiel steht.
Dann sage ich Dankeschön, Julian Weinberger, für die offenen Worte und das nette Gespräch im Audiobeweis. Dankeschön, Marc. Und Dankeschön, Martin, heute fürs Dabeisein. Und auch Ihnen zu Hause sage ich Dankeschön fürs Zuhören.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Das war's auch schon wieder vom Audiobeweis. Wir merken uns, dass gelbe Karten für Trikot ausziehen auch bei Schiedsrichtern oft nicht gut ankommen, aber leider im Regelwerk stehen. Vielleicht gibt's dieses Thema auch am Samstag oder am Sonntag, hochemotionale Spiele in der österreichischen Bundesliga, am Samstag mit der Qualifikationsgruppe und am Sonntag mit der Meistergruppe. Viel Spaß mit dem Programm von Sky und danke fürs Zuhören.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.